NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Januar 1455. Der Geburtstag des Gelehrten und Philosophen Johannes Reuchlin.
Der Philosoph ist sauer auf seinen Freund.
Dass du zwei Mädchen hast, oh Schandtat, während ich arm dran bin und auf diese Kurzweil verzichten muss.
Die drei vergnügen sich vor seinen Augen so schamlos, dass er schließlich droht.
Wenn du nicht aufhörst mit deinen Liebeskünsten und mich auch nicht an deinem Liebesspiel teilnehmen lässt, dann wünsche ich mir, dass unverzüglich deine Frau erscheint.
Und das von Johannes Reuchlin, einem der berühmtesten und einflussreichsten Gelehrten des 15. Jahrhunderts. Er war 41 Jahre alt, als er diese erotischen Zeilen schrieb, und ein politisch verfolgter Flüchtling, weshalb man eigentlich Klagegesänge ganz anderer Art von ihm erwartet hätte. Stattdessen wurden die Jahre des Exils die vielleicht schönsten seines Lebens. Ein Intermezzo in einem Kampf, der danach erst richtig begann, mit der katholischen Kirche. Angefeindet als
ein Fälscher der Schrift, ein Totschläger der Seele, ein Betrüger und Verführer des christlichen Volkes.
Sein großer Bewunderer Johann Wolfgang von Goethe aber schrieb rund 300 Jahre später:
Reuchlin, wer will sich ihm vergleichen? Zu seiner Zeit ein Wunderzeichen. Doch Pfaffen wussten sich zu rühren, die alles breit ins Schlechte führen. Sie finden alles, da und hie, so dumm und so absurd wie sie.
Johannes Reuchlin stammte aus Pforzheim, wo er am 29. Januar 1455, heute vor 565 Jahren, geboren wurde. Er war sein Leben lang stolz auf seine Stadt, damals eine Residenz des Markgrafen von Baden, und setzte in Schreiben immer wieder ein Pforzensis, der Pforzheimer, hinter seinen Namen.
Reuchlin ist geboren als Sohn eines Verwalters, und zwar eines Dominikanerklosters.
So der Reuchlin-Kenner Jörg Robert, Professor an der Universität Tübingen.
Er hat dann die Lateinschule besucht, was schon ein Hinweis auf seine besonderen Begabungen war. Und in damaligen Zeiten hat man ja dann recht früh die Universität besucht.
Weshalb er schon mit 15 Jahren nach Freiburg ging. Ein geistig unglaublich beweglicher und neugieriger junger Mann. Er lebte als Prinzenerzieher in Paris, studierte Philosophie und Rhetorik in Basel und Jura an den französischen Universitäten Orléans und Poitiers. Mit Mitte 20 nahm ihn der regierende Landesherr von Württemberg, Eberhard im Bart, in seinen Dienst, vor allem wegen Reuchlins Sprachkenntnissen.
Die Studia Humanitatis, das Wissen in den alten Sprachen, das ist seine Hauptbeschäftigung seit seiner Teenagerzeit.
Und damit lag Reuchlin voll im Trend. Man entdeckte damals in der Renaissance die Sprachen der klassischen Antike wieder, war fasziniert von ihren philosophischen Schriften, ihrer Literatur und Kunst, dem alten römischen Recht. Ausgangspunkt für einen großen geistigen Umbruch zu Beginn des 15. Jahrhunderts, dem Humanismus.
Das war eine vollkommen neue Bewegung, eine große Wende, die nach und nach ganz Europa erobert.
Und mehr Wissen über die Natur des Menschen propagierte, seine Würde, seine Freiheit, seine schöpferische Kraft. Die Humanisten waren die geistige Elite der Zeit, international vernetzt, nicht nur, weil sie sich in einer gemeinsamen Sprache, Latein, über alle Grenzen hinweg verständigen konnten. Politiker schätzten sie deshalb als Dolmetscher und Vermittler.
Die Humanisten waren Kommunikationsexperten, Diplomaten, also vielseitig einsetzbare Personen mit einem ganz neuen Aufgabenprofil.
Auch Johannes Reuchlin.
Er ist ein früh vollendeter, schon Anfang 20 macht er seine ersten diplomatischen Reisen und immer wieder im Gefolge Eberhards ist er unterwegs mit Missionen.
Vor allem in Italien, in dem der gebildete, charmante junge Mann die Freundschaft der führenden Humanisten gewann, allen voran des berühmten Philosophen Pico della Mirandola. Doch Johannes Reuchlin machte auch als Jurist eine glänzende Karriere. Hofrat, Erhebung in den erblichen Adelsstand, Hofpfalzgraf, ehrenhalber, später einer der höchsten Richter des Landes. Aber wie das so ist in der Politik, Als Eberhard im Bart 1496 starb, floh Reuchlin vor mächtigen Feinden in Stuttgart nach Heidelberg. Die Humanisten dort nahmen den berühmten Kollegen mit offenen Armen auf. Auch Kurfürst Philipp von der Pfalz, an dessen Hof man lebte, wie in der italienischen Renaissance. Kultur, Musik, Malerei. Reuchlin verfasste erotische Gedichte und zwei satirische Lustspiele, Sergius oder Das Haupt des Hauptes und Der Henner. Und als er nach 2 Jahren nach Stuttgart zurückkehren konnte, wurde das als herber Verlust betrauert.
Ich werde niemanden haben, zumindest niemanden, der mir lieber wäre, der nach unserer Gepflogenheit mit mir bis spät in die Nacht meine neuen, besten und süßesten Weine kostet, beurteilt und schluckt. Und die in großer Menge.
Aber selbst während dieser goldenen Heidelberger Zeit vernachlässigte Reuchlin nicht, was ihm international in gelehrten Kreisen einen Namen gemacht hatte, seine Sprachstudien. Jörg Robert?
Er beherrschte natürlich Latein und das Altgriechische und neu hinzu kam dann das Studium des Hebräischen und zwar eine wissenschaftliche Beschäftigung. Auch das war neu, ja, also die drei heiligen Sprachen in ihrem Gesamtbild neu zu erfassen. Das war der wichtige philologische Impuls.
Latein war die Sprache der Kultur, der modernen Zivilisation. Die beiden anderen aber die Sprachen der Bibel. Hebräisch das Alte Testament, Griechisch das Neue. Wer also die Bibel in ihrer Urfassung kennenlernen wollte, musste diese beiden Sprachen beherrschen.
Also Reuchlin beschäftigt sich als Philologe, das heißt als Gelehrter des Wortes mit diesen Traditionen und gab dann unter anderem eine hebräische Grammatik heraus, die sehr erfolgreich wurde, zum Beispiel von Luther und anderen weiterhin benutzt wurde. Das war Reuchlins eigentliches Verdienst, für das er bis ins 18. Jahrhundert gefeiert wurde.
Er lernte das Hebräische von jüdischen Gelehrten, Rabbinern oder Ärzten, las ihre großen Glaubensschriften, Talmud und Torah, war fasziniert von der mystischen Kabbala. 1494 veröffentlichte er eine Schrift, die ihn neben Erasmus von Rotterdam an die Spitze der großen philosophischen Gelehrten seiner Zeit katapultierte, die Abhandlung De Verbo Mirifico, das wundertätige Wort, hebräisch als das Medium des göttlichen Mysteriums.
Dies ist jenes berühmte, wundertätige Wort, das mirakelbewirkende Wort, das vergöttlichende Wort oder vielmehr Gott als das Wort und das Wort als Gott.
Reuchlin hatte sich mit den Jahren eine legendäre Bibliothek aufgebaut, kaufte Bücher, wo immer er hinkam und lieh sich, was er in die Finger kriegte. Ein Freund seufzte.
Du pflegst die Bücher anderer an dich zu nehmen, um sie nie mehr zurückzugeben, wenn sie dir gefallen.
Umso entsetzter war Johannes Reuchlin, als um 1505 eine antijüdische Welle innerhalb der katholischen Kirche losgetreten wurde, die nichts weniger als die Vernichtung aller jüdischen Schriften forderte. Der Antijudaismus war eine historische Konstante des Christentums. Die Juden waren nicht nur als die Mörder Christi verschrien, ihnen wurden auch die perfidesten Gräueltaten angedichtet. Immer wieder kam es zu Pogromen. Nun trat ein neuer Scharfmacher auf, Johannes Pfefferkorn, ein zum Katholizismus konvertierter Jude.
Eine sehr rätselhafte Figur. Er lebte in Prag. Er taucht dann in Köln auf um 1500, tritt hervor mit einer Reihe von Schriften über jüdische Kultur, Bräuche und Riten, die von Anfang an einen polemischen Charakter haben.
Und in seinem Judenspiegel 1508 forderte Pfefferkorn dann sogar, alles jüdische Schrifttum zu beschlagnahmen und zu vernichten. Dafür wollte er ausgerechnet Johannes Reuchlin, den berühmten Experten der hebräischen Sprache, als Unterstützer gewinnen. Doch der lehnte ab. Nicht nur, weil ihm als Philologen die Vorstellung, wertvolle alte Schriften zu verbrennen, ein Horror war.
Er argumentiert ganz juristisch auf der Grundlage des römischen Rechts und sagt also, die Juden sind unsere Mitbürger und wir dürfen ihr Besitztum nicht illegalerweise beschlagnahmen. Dann kommen aber positive Gründe auch noch dazu, dass die jüdischen Schriften auch eine Art von Uroffenbarung enthalten, die für uns Christen ganz besonders wichtig und immer noch relevant sind.
1511 konterte er Pfefferkorns polemischen Judenspiegel mit einem eigenen großen Werk, dem Augenspiegel, schrieb:
Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt.
Kölner Dominikaner, die Scharfmacher des Vatikans, forderten Reuchlins Augenspiegel zu verbieten. Es kam zu einem Prozess in Rom, der zwar zu seinen Gunsten ausging, doch gefolgt war von einer sich jahrelang hinziehenden Prozessreihe. In diesem Reuchlin-Streit stand die öffentliche Meinung eher auf Seiten des Gelehrten und einige Unterstützer verfassten die berühmt gewordenen Dunkelmännerbriefe, in denen sie die Dummheit der Reuchlin-Gegner satirisch aufs Korn nahmen, so verschlüsselt und anspielungsreich, dass sie heute kaum zu verstehen sind.
Und diese Parodie bezieht sich auf die Kölner Inquisition, stellt deren Vertreter und den Klerus überhaupt als vollkommen borniert, barbarisch und irgendwie hedonistisch da. Es ist eigentlich die humanistische Ideologie verbunden mit diesem Ärger, dass einer der ihren angegriffen wird. Und das war nun ein durchschlagender Erfolg, diese Sprachsatire, und trug wesentlich dazu bei, dass sich die Stimmung weiter anheizte.
1520 wurde der Augenspiegel dann doch vom Papst verboten. In Rom lagen die Nerven blank, seit Martin Luther 1517 seine Thesen veröffentlicht hatte. Johannes Reuchlin selber arbeitete dennoch weiter, bekam einen Lehrstuhl für Griechisch und Hebräisch in Ingolstadt, dann in Tübingen.
Er hatte keine Existenzängste auszustehen. Es gab viele Freunde, die ihm geholfen haben. Also er war gut vernetzt in der Community und so geht die Sache für ihn eigentlich glimpflich zu Ende.
Doch heute ist der berühmteste deutsche Humanist, der international bewunderte Gelehrte, noch in der Goethezeit als der erste Orientalist gerühmt, in Vergessenheit geraten. Und nicht nur, weil das Verbot des Augenspiegel ihn in der Öffentlichkeit mundtot machte.
Reuchlin ist eigentlich kein Literat gewesen. Er war Gelehrter, er war Philologe, er war Kritiker, er war Jurist vor allem. Und die Texte, die nun seine Hauptwerke genannt werden können, die kabbalistischen Schriften, sind zwar lateinische Dialoge, also durchaus in literarischer Form, aber die Inhalte sind eben doch sehr esoterisch.
Johannes Reuchlin starb 1522 in Stuttgart. Seine berühmte Bibliothek vermachte er seiner Heimatstadt. Sie wurde aber zum Teil in die Landesbibliothek Karlsruhe gebracht. Ein Glück, denn die Restbestände in Pforzheim wurden während des Zweiten Weltkriegs verbrannt. Die Stadt hat ihm ein Denkmal gesetzt, nach einem Holzschnitt, denn es gibt keine Bilder von Reuchlin.
Die große, schlanke und aufrechte Gestalt ist mit einem schlichten Talar bekleidet. Unter dem Doktorhut fallen die Haare fast bis auf den Kragen hinab. Das Gesicht ist länglich und bartlos, die Nase leicht gekrümmt, das Kinn spitz und fliehend.
Pforzheim hat Johannes Reuchlin auch ein beeindruckendes Museum gebaut. Zwar fast nur mit Kopien seiner Werke bestückt, aber so klug konzipiert, dass die Besucher einen Eindruck bekommen vom Werk und Denken des großen deutschen Humanisten, der oft auch als Lessing des 15. Jahrhunderts bezeichnet wurde. Professor Jörg Robert:
Als Philologe ist er natürlich eine große Lichtgestalt für mich, der ich eben auch Literaturwissenschaftler und Philologe bin. Der Orientalismus, da steht er als Begründungsfigur am Anfang. Ein wichtiger Aspekt ist sein Eintreten für Rechtsstaatlichkeit. Die Juden sind concives, sagt er, sie sind Mitbürger im Heiligen Römischen Reich. Das ist eine Position, die man als Toleranz bezeichnen kann, ganz abgesehen von diesem mutigen und hartnäckigen Eintreten für die richtige Sache.
Die Wahrheit wird von der Erde aufsteigen und die Finsternis verscheuchen. Das Licht der Aufklärung wird leuchten, das schon 400 Jahre lang vom gefährlichen Treiben der Sophisten, der nörgelnden Zweifler verdunkelt wurde. Ich werde darüber wachen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Johannes Reuchlin, der am 29. Januar 1455 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.